Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute von Neurotrim, deinem persönlichen Training für bessere Höchstleistung, mehr Lebensqualität und effektivere Rehabilitation. Du wirst schneller, fit, explosiver und das mit dem speziellen Training für Profi-, Hobby- und Freizeitsportler. Mein heutiger Interviewpartner ist Viveka Jäger und wir unterhalten uns so ein klein bisschen über ihr Leben, ihren Bezug zum Sport und natürlich ihre Arbeit, denn Viveka ist amerikanische Chiropraktikerin und jetzt viel Spaß. Viveka, dein Bezug zum Sport ist inwiefern?
Na, ich kletter. Das ist so meine Passion. Früher war es das Tanzen, das ging dann irgendwann nicht mehr aufgrund meiner Operation. Das war damit dann erledigt und im Laufe der Jahre war ich einfach auf der Suche nach einem adäquaten Sport, der mich packt, der mir einfach so die Leidenschaft zurückgibt. Ja, und das ist Klettern geworden.
Wann hast du damit angefangen? Wie alt warst du?
Das war 2005. Eigentlich dachte ich, ich bringe meinen Sohn in eine Klettergruppe und letztendlich war ich diejenige, die an der Wand hing und mein Sohn spielte dann rum. Und ja, so habe ich mich über die Jahre da so Stück für Stück reingearbeitet.
Was ist denn das Besondere am Klettern? Also was gibt's dir?
Beim Klettern kannst du abschalten. Da gibt es keinen Gedanken mehr an, was koche ich, was muss ich noch machen, was steht noch an. Der Kopf wird komplett leer gepustet. Zum einen, zum anderen ist halt beim Klettern, werden alle Muskeln betätigt. Es ist ein ganzheitlicher Sport für mich. Das, was mich auch fasziniert, ist, oftmals habe ich mich geärgert, wenn größere Menschen leichter an Griffe rankommen, die greifen einfach hoch und haben den halt. Ich muss ihn anklettern. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass das eine Stärke ist, wenn kleine Menschen einfach durch eine ausgefeilte Technik in der Lage sind, Griffe anzuklettern, die für andere einfach total schwer zu erreichen sind.
Jetzt kann ich dazu sagen, du bist so knapp um die 1,60, weil klein, naja, gut. Also du sagst, das ist im Endeffekt die Herausforderung. Wie schwer war es das? Weil ich habe es halt auch schon ausprobiert und die Sache ist ja die, du musst ja da sehr viel über Technik kommen. Also mit Kraft ist ja nicht viel, ne?
Also mit Kraft ist nicht sehr viel. Die Technik ist natürlich total wichtig, weil die Arme sind einfach schwächer als die Beine. Und wenn du beim Klettern nur über die Arme gehst, dann bist du ganz schnell platt. Da machst du keine 200 Meter Wand. Also das hältst du einfach nicht durch. Insofern musst du einfach die Beine einsetzen. Und je besser deine Technik ist und du verstehst, okay, wie kann ich mich durch Eindrehen ausruhen in einer Position oder eben kraftsparend klettern, dann wird es endlich so richtig interessant.
Wo ist denn der Unterschied zwischen drin und draußen klettern?
Die Aussicht. Definitiv die Aussicht. Also das Erlebnis, so Luft unterm Hintern zu haben oder dann fliegt man Geier an dir vorbei, das ist einfach nicht zu vergleichen mit drin. Drin ist einfach nur ein Training, also eine Vorbereitung für draußen.
Du hast auch gerade ja vorhin selber gesagt, das Klettern selber macht dich frei in der Birne, frei im Kopf. Wie wichtig ist es für dich, dass du halt darüber auch abschalten kannst?
Naja, enorm wichtig, weil auch ich bin in meinem Alltag, ich habe meine Verantwortung, meine Verpflichtungen, meine Dinge, die mich beschäftigen und dann ist es sehr schön, wenn ich von diesen Dingen mal eine Auszeit nehmen kann, damit ich mich einfach mal wieder auf Null runterfahre und von dort einfach auch mich mental auch stärke.
Gibt es noch andere Sachen, mit denen du dich so ein bisschen runterfahren kannst, außer mit dem Klettern und was du machst?
Ja, also kommt drauf an. In meiner Arbeit kann ich mich runterfahren, mental, weil ich einfach sehr konzentriert auf meine Arbeit bin. Allerdings ist es für mich körperlich dann irgendwann so am Ende des Tages dann mal schon auch herausfordernd. Weil sie ist recht kraftvoll im Moment. Also schon jeher eigentlich. Aber der Plan ist, das vielleicht so ein bisschen mal umzustellen und weniger kraftvoll zu arbeiten, aber genauso effektiv.
Zu deiner Arbeit kommen wir gleich nochmal. Aber machst du auch irgendwas so in die Richtung Yoga, Meditation etc. pp., was dich so ein bisschen runterfährt?
Ja, Meditation mache ich jeden Tag. Also das ist etwas, wo ich dann ins Spüren gehe, wo Emotionen erfasst werden und geschaut wird, okay, wo kommen sie bei mir her, wo gehen sie hin. Also das nutze ich schon auch noch, wirklich tatsächlich im Moment täglich, ja.
Kannst du mal sagen, was du da so machst oder mal so einen Tipp geben, wie man sich einfach mit einer einfachen Meditation selber so ein bisschen ja, runterfahren kann?
Es gibt Meditation, die mir sehr gut gefällt. Das ist die Metta-Meditation. Dann gibt es noch Meditationen, wo du deinen Wohlfühlort, also wo es dann wirklich ins Körperliche geht. Meditationen, wo du einen Bodycheck machst, das ist auch eine schöne Variante. Und Meditationen, wo du eben deine Emotionen erfährst. Das ist sehr schön, damit die Emotionen eben in bestimmten Stressmomenten keine Kontrolle übernehmen.
Sag mal kurz, was du in dem Bodyscan machst.
Was zum Bodyscan?
Genau. Genau, also ich kenne ihn selber auch, aber wie du jetzt zum Beispiel damit arbeitest oder was man da direkt macht.
Also ich gehe tatsächlich über meine Konzentration, über die Visualisierung in bestimmte Gelenke hinein, in bestimmte Muskelbereiche und spüre, was zu spüren. Es sind Anspannungen, sind es Vibrationen, es ist ein Pulsieren oder wie auch immer. Und so gehst du eben schrittweise die ganzen Körperpartien durch.
Okay, wie lange machst du das?
Das Meditieren? Seit 3 Jahren.
Und wie lange ist denn so eine Einheit, die du, wenn du so am Tag machst?
30 Minuten.
Okay. Wir waren gerade bei deiner Arbeit. Du bist, und darüber haben wir uns ja kennengelernt, du bist ja nicht normale Chiropraktikerin, sondern du bist amerikanische Chiropraktikerin. Wo ist denn der Unterschied, beziehungsweise wie bist du da überhaupt zugekommen?
Naja, ich bin dazu gekommen über eigene Erfahrungen. Ich war nämlich mal taub nach einer Virusgrippe und die Schulmedizin hat mich sozusagen abgestempelt als taub. Das müssten sie jetzt so hinnehmen, da können sie nichts mehr machen. Und ich war schon mal beim Chiropraktiker, die haben in Berlin, die haben mir damals eben auch mit meiner Rückengeschichte sehr geholfen. Allerdings muss ich sagen, habe ich das damals jetzt nicht so hochwert geschätzt, weil Rückenschmerzen konnte ich immer noch irgendwie tolerieren. Und war natürlich froh, als sie dann weg waren und ich mehr Bewegungsfreiraum hatte und natürlich auch mehr Lebensqualität. Aber die Sache mit der Taubheit, die hat mich emotional ganz schön gerüttelt. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Zustand, den wollte ich auf keinen Fall akzeptieren. Also es ging einfach nicht. Da konnte ich nicht sagen, ja, naja, bist du halt taub. Und da erinnerte ich mich an eine Situation, wo ich gewartet hatte, und wo die sich da in dieser Schule unterhalten haben über Schädelknochen. Und dann fiel mir das so ein. Dann dachte ich, naja, das Ohr ist ja auch im Schädel drin. Vielleicht kann man da ja was machen. Und dann bin ich dahin und die haben mir den ersten Halswirbel justiert. Und dann habe ich so komische Übungen bekommen, die ich machen musste. Und nach einer Woche bekam ich ein schreckliches Klirren in meinem rechten Ohr. Und ich war so glücklich, dass ich da was tat. Und von Woche zu Woche wurde es dann besser. Und dann bin ich nach 4 Wochen ungefähr wieder halbwegs ja, gleichhörend gewesen. Und da war ich so glücklich drüber, dass, also für mich, ich war unendlich dankbar darüber, dass ich wieder Stereo hören kann, weil es ist ganz schrecklich, Mono zu hören, fürchterlich. Und dann war ich bei der Schulmedizin, habe da prüfen lassen, ob das Ohr in Ordnung ist. Und leider hat der Arzt damals nicht zu mir gesagt, gib mir die Adresse, ich will sofort eine Allianz mit den Leuten machen. Nein, das hat ihn gar nicht interessiert. Da war ich so schockiert darüber. Und irgendwie streichelte mich Gottes Hand in dem Moment und sagte, hey, das will ich lernen, das will ich auch können. Und das war so der Anfang davon, dass ich gesagt habe, ich entscheide mich dafür, Chiropraktik zu lernen. Weil das hat mich richtig gepackt.
Krass. Und wo ist der Unterschied nochmal zwischen der, ich sage jetzt mal, normalen Chiropraktik und dem, was du am Ende machst?
Also amerikanische Chiropraktik heißt eigentlich, ich arbeite mit Techniken, die in den USA entwickelt wurden. Dazu gibt es zum Beispiel so ein paar kleine Helferlein, das sieht aus wie so ein Bolzenschussgerät, heißt Aktivator, gibt einen schnellen Klick innerhalb von einer Zehntelsekunde, einstellbar bis 24 Kilo, fühlt sich jetzt so nicht viel an, ist aber eben sehr schnell. Und ich arbeite nach dem Prinzip Schnelligkeit ersetzt Kraft, weil ich ja körperlich auch nicht gerade der Riese bin und ich große Menschen behandeln muss, muss ich eben auch da eine Technik anwenden, die es mir erlaubt, eben auch große Menschen oder schwere Menschen handeln zu können. Unter anderem arbeite ich eben auch mit einem speziellen Tisch, der hat so eine Platten, die kann man aufspannen und die fallen dann unter Druck runter. Das ist auch schnell, auch dort ersetzt Schnelligkeit Kraft. Zusätzlich hilft mir eben noch die Fallkraft mit Erdanziehungskraft. Und so habe ich eben Möglichkeiten, sanfter oder ein bisschen deutlicher eine Justierung zu machen, ohne eben so dieses typische Knacken, wovor viele ja Angst haben, ausüben zu müssen. Das ist so das Grobe. Es ist so, dass bei der amerikanischen Chiropraktik, so wie ich sie praktiziere, ich gucke eben, wo ist dein Nervensystem gestört? Wo muss dein Körper eben wirklich richtig ackern, um dich oben zu halten oder was auch immer da für ein Missstand entsteht? Den versuche ich zu finden, den beseitigen wir. Und in dem Moment, wo dein Körper einfach weniger Störungen hat, kann er ja schon mal viel besser reparieren. Und außerdem ist er einfach dann definitiv auch fühlbar stärker.
Was sind denn so die abstraktesten oder verrücktesten Sachen, in Anführungszeichen, von Krankheiten oder Leuten, die bei dir waren, denen du dann wirklich extrem helfen konntest? Also so Sachen, die man vielleicht nicht im Alltäglichen immer hat. So, ich fand das jetzt mit der Taubheit, fand ich jetzt mega interessant. Also hattest du auch was, wo du Leuten so geholfen hast, die halt extrem verzweifelt vielleicht schon zu dir gekommen sind?
Ja, ist immer schwierig, was zu sagen, weil wenn das andere hören, dann erwarten die sofort, ja, das muss bei mir auch so sein. Also immer unter Vorbehalt natürlich, weil es kommt immer darauf an, wie die Leute eben auch selber mitarbeiten und wie viel sie bereit sind, eben selbst auch für sich zu tun. Und meistens hängt es eben daran, die erwarten dann, dass der Therapeut was macht und sie selber dann nicht so sehr. Mhm. Tolle Sachen waren zum Beispiel, es kam mal eine Frau, die hochschwanger war mit einem Kind, was ich nicht drehen wollte. Und irgendwann nach 6 Jahren rief sie mich an und sagte, ach so, ja übrigens, die Drehung des Kindes, die hat's geklappt. Der habe ich einfach ihr Becken justiert und alles gerade gemacht. Und nach 5 Jahren habe ich dann gehört, hey, das Kind hat sich doch noch gedreht, die Geburt ist super verlaufen. Oder solche Sachen, wenn Menschen fürchterliche Magenschmerzen haben oder husten seit Monaten und es ist alles in Ordnung und die Ärzte sagen, nee, du hast nichts, ja, oder die Blase, die immer drückt, also tatsächlich eben auch innere Sachen, wo man einfach organisch nichts findet und dann völlig verzweifelt ist und oftmals eben dann über eine Störung des Nervensystems oder eine Beseitigung der Störung das wieder in Ordnung bringen kann, sodass der Körper sich da wieder regeneriert.
Wie stehst du denn heutzutage zum Thema Schulmedizin?
Naja, es gibt halt Bereiche, wo die Schulmedizin einfach total wichtig ist. Das sind alle Notmaßnahmen. Und dann gibt es einfach auch Bereiche, wenn jetzt eine Hüfte so eingeschränkt ist, dass derjenige jeder Nacht Schmerzen hat, dann muss man bei einer starken Hüftarthrose vielleicht ein neues Gelenk einbauen lassen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich merke, dass die Schulmedizin viel zu oft eben Operationen, Gelenke, neue Gelenke anbietet, ohne wirklich konkrete Anhaltspunkte zu haben dafür, eben aus einer Situation heraus, der Mensch hat Schmerzen, man kann sich das nicht erklären, naja, dann bauen wir eben was Neues ein. Das ist immer so ein bisschen für mich schwierig, weil ich dann natürlich auf der anderen Seite stehe und sage, okay, also ich würde jetzt erstmal die konservative Methode oder meine Methode dann ausprobieren und gucken, okay, können wir irgendwie was übers Nervensystem wieder in Ordnung bringen, die Muskeln, die nicht funktionieren, wieder herstellen, damit einfach die Stabilität und die Statik wieder gewährleistet ist. Ja, ist schwierig. Also
ja. Aber es ist auch viel, gerade die Geschichte Symptom und Ursache. Also zumindest aus meiner Erfahrung, die Schulmedizin macht das ja immer sehr gerne, wenn ich irgendwie ein Symptom habe, also jetzt einfach mal schwarz-weiß gesprochen, ich habe Kopfschmerzen, dass die mir schlussendlich sagt, nimm Tablette X, dann gehen die Kopfschmerzen weg. Was aber für mich jetzt persönlich, was ich daraus gelernt habe, der falsche Ansatz ist, weil die Kopfschmerzen kommen irgendwo her. Und da ist dann nämlich die Ursache und die wird halt, ich glaube, im Normalfall von der Schulmedizin ja nicht unbedingt mit in den Dunstkreis reingenommen.
Ja, es sind die wenigsten Schulmediziner, von denen, die ich mitkriege. Oder sagen wir mal so, ich kriege natürlich auch die Leute ab, wo die Schulmedizin, sag ich mal, versagt hat. Ja, nur die kommen zu mir, die Erfolg hatten, die kommen ja gar nicht zu mir, weil die einfach keinen Bedarf haben. Deswegen kann ich das gar nicht so wirklich beurteilen. Mhm. Aber es ist eben häufig so, dass wenn du jetzt mit dem Auto fährst und deine Ölstandsanzeige leuchtet rot, dann baut die Schulmedizin die aus oder sie klebt was drüber. Mhm. Das ist der Fakt. Ja. Und ich versuche halt, Öl nachzufüllen.
Ja. Sehr schön. Ich wollte damit nämlich auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Schmerzen habe an der rechten Schulter, dann kann es sein, dass es halt von der linken Seite von ganz woanders kommt.
Ja, es ist nicht immer da, wo das Problem ist, ist auch der Schmerz. Es sind so komplexe Zusammenhänge. Der Körper ist so toll konstruiert und manchmal schwer zu durchschauen. Insofern muss man es einfach mal durchtesten und mal gucken, okay, wo hängt es, welche Muskeln funktionieren nicht, welche Bewegung geht nicht, wo ist ein Engpass, den muss ich aufdehnen. Und dann kriegt man meistens eben auch ein befriedigendes Ergebnis.
Was gibt dir deine Arbeit oder ist deine Arbeit überhaupt Arbeit?
Meine Arbeit ist zum Teil Arbeit, weil sie körperlich recht anstrengend ist, ja, also ich merke es, aber sie ist etwas, was mich absolut erfüllt und glücklich macht, weil ich sehe natürlich in meiner Praxis auch viele Menschen, die kommen zu mir, weil sie einfach eine innere Unzufriedenheit haben oder eine Traurigkeit haben, dass ihre eigene Arbeitssituation sehr unbefriedigend ist, dann finden sie keinen Weg heraus. Und es sind immer Momente, wo ich immer nach oben gucke und sage, Gott sei Dank, danke, dass ich da so in mir ruhe, in meinem Arbeitsfeld einfach Spaß habe, Freude habe. Ich habe viele tolle Momente. Die Leute kommen verzweifelt rein und gehen mit einem Schmunzeln raus. Und das ist einfach eine sehr, sehr befriedigende Sache.
Ich habe bei mir auch oft mittlerweile so Sachen erlebt, wo ich früher anders drüber gedacht habe. Und es ist im Endeffekt das. Eigentlich musst du ja jetzt sagen, am Ende war es richtig gut, dass du kurzfristig taub warst.
Definitiv. Es ist sogar gut, dass ich eine Versteifung des 5. und 1. Kreuzbeinwirbels bekommen habe. Obwohl mich das eigentlich so mein Tanzbereich einfach gekostet hat. Aber letztendlich unterm Strich bin ich dankbar für diesen Weg, weil ich möchte nirgendwo anders sein, außer hier und jetzt in meinem Ding, so wie ich es jetzt mache. Das erfüllt mich total.
Und das kann ich echt nachvollziehen. Und das heißt im Endeffekt für alle, die jetzt zuhören, am Ende, selbst wenn euch mal nicht so tolle Sachen passieren, das hat anscheinend irgendwie alles einen Sinn oder ihr kommt dadurch auch weiter, weil das sind im Endeffekt ja alles Erfahrungen. Wie siehst denn du das Zusammenspiel selber jetzt auch so zwischen Körper und Kopf? Wie wichtig ist das?
Naja, extrem wichtig. Also Geist dominiert Materie, definitiv. Aber ich sage mal, das Türchen vom Körper ist oftmals sehr viel schneller zu öffnen oder es ist eben sehr viel weiter zu öffnen als die psychische Ebene. Weil da haben die Leute meistens Angst vor, dass sie, was auch immer sie sich da eingestehen müssten und einfach auch die Unfähigkeit, dann damit umzugehen. Ja, wenn ich jetzt ein Problem weiß, was mache ich denn damit? Wie gehe ich denn damit um? Das kann ich ja nicht einfach so ändern. Oder kriege ich den Schmerz nur weg, wenn ich anders fühle oder denke? Das ist immer diese Schwierigkeit und ja, für mich besteht definitiv ein enger Zusammenhang. Der hat auch immer einen Platz bei mir. Der kriegt nicht den Hauptplatz, weil der Hauptplatz ist bei mir der Körper, weil einfach praktischerweise die Tür weiter offen ist und die nutze ich.
Wie können denn aus deiner Sicht oder wie arbeitest denn du selber an diesem Zusammenspiel bei dir zwischen Körper und Geist?
Ein Mensch, der krumm zur Tür reingeht, der kann zum Beispiel nicht selbstvertrauend, fröhlich, frei sein. Das geht gar nicht. Das ist nicht möglich. Du kannst nur einen Mensch, wenn der sich aufrichtet, dann hat er eine ganz andere psychische Verfassung. Und wenn ich in der Lage bin, mit bestimmten Techniken Menschen zu unterstützen, dass sie A, selber merken, oh, der Muskel, der nicht funktioniert hat, der funktioniert jetzt wieder, ich bin stärker. B, ich fühle mich aufrechter, ich fühle mich gerader, was auch immer. Das macht definitiv auch psychisch etwas mit dir.
Also bist du bei mir, wenn ich sage, innere Haltung beeinflusst äußere Haltung und äußere Haltung beeinflusst innere Haltung?
Absolut, absolut.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft Berge. Ja, ich wünsche mir, dass ich so den Bereich, wo ich einfach sehr viel Kraft tanke, und es ist tatsächlich in den Bergen, dass ich da ein bisschen so meine Fühler und meine Arbeitsfühler und privaten Fühler ein bisschen mehr ausstrecken kann, ein bisschen weniger Großstadt und ein bisschen mehr Erholungspotenzial eben auch mal unter der Woche, weil leider ist es so, dass die berufliche Sache zwar sehr gut läuft, aber unter der Woche bleibt einfach nicht viel Möglichkeit, eben um rauszugehen, um irgendwas zu unternehmen, eine Radtour zu machen oder mal eine kleine Wanderung oder so. Das mache ich hier einfach in Berlin nicht. Also hier muss ich mich anstrengen, dann gehe ich in die Kletterhalle, ist auch nicht draußen. Also ich würde doch gerne ein bisschen mehr draußen sein. Das ist so meine Zukunftsvision.
Zumal ja auch frische Luft alles andere als schlecht ist.
Das kommt noch hinzu, ja.
Viveca, lieben Dank. Hat mir eine große Freude gemacht. Und alle Infos über Viveca, die kriegt ihr natürlich noch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch da mal verbinden, beziehungsweise bei Ema auf die Homepage raufschauen. Ich sage erstmal lieben Dank.
Ich danke dir.
Danke, Viveca. Und nicht nur die Infos zu Viveca findet ihr in den Shownotes, sondern auch zum heutigen Sponsor, zu Neurotrim. Ich würde mir jetzt wünschen, dass ihr mir noch eine gute Rezension hinterlasst, zum Beispiel auf iTunes. Ansonsten, ich wünsche euch eine geniale Woche. Go for it, dein Head Coach Marc.